So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist immer noch und wieder Marco Fechner und ich freue mich auf die heutige Episode, die wir ausnahmsweise mal online aufzeichnen. Und zwar, meine heutigen Gäste sind zum einen Jennifer Rosin vom Landesschülerinnenausschuss Berlin. Hallo Jennifer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und zum anderen Robert Rau, der Lehrer des Jahres 2013, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Hallo Robert.
Hallo Marco.
Aufhänger unseres Gesprächs war eine Veröffentlichung von verschiedenen Gremien und Institutionen vor ein paar Wochen. Da ging es um die Frage, sollte die AfD generell von schulischen Veranstaltungen, insbesondere im Thema, im Rahmen des Wahlkampfs, pauschal ausgeschlossen werden? Da war unter anderem auch der Landeselternausschuss mit dabei und diverse andere Akteure. Ist auch bereits darüber berichtet worden und da entspann sich dann im Nachgang eine kleine Debatte und ich habe gedacht, zwei von diesen Debatten Teilnehmenden bitte ich doch einfach mal hier hinter das Mikrofon und dann gucken wir einfach mal, wie wir da zusammenkommen. Und da gab es im Rahmen dieses Statements den Satz, anlässlich des Wahljahres in Berlin fordern wir den Berliner Senat dringend auf, alle Kinder der Stadt vor den verfassungsfeindlichen Positionen der AfD zu schützen und VertreterInnen der AfD keinen Zugang zu Schulen zu gewähren. Ich würde den Rahmen heute noch mal ein klein bisschen größer spannen, generell über Parteien im extremistischen Bereich zu sprechen. Da sind wir dann noch mal ein kleines bisschen allgemeiner. Jennifer, an dich mal die Frage. Das ist ja eigentlich, also ihr wart zwar keine Mitunterzeichnerin dieser Forderung, aber das ist ja auch eure Linie, ne? Als Landesschülerausschuss eigentlich seit schon mehreren Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch als LSA einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD. Das heißt, die werden so oder so gegen extremistische Parteien dann sowieso nicht zu unseren Veranstaltungen eingeladen oder auch als Gäste. Wir sehen einfach nicht den Grund dahinter. Also wir sehen es nicht, warum Parteien, die kein Interesse daran sehen, das Grundgesetz zu schätzen, zu unseren Veranstaltungen einzuladen.
Okay, das ist jetzt sozusagen die eine Position. Und dann ist mir der Robert bei Instagram wieder in Anführungszeichen über den Weg gelaufen und auch in der Berichterstattung des Tagesspiegels. Und der hatte da nochmal eine andere Position zu. Robert, wie guckst du als Lehrer auf dieses Thema?
Also nicht nur als Lehrkraft, sondern auch als Person bin ich eben der Auffassung, dass wir die AfD pauschal nicht ausschließen dürfen. Das heißt also eine klare Position auch gegen diesen Appell, die AfD in die Schulen nicht einzuladen, beziehungsweise ein Verbot auszusprechen.
Okay, der Senat hat jetzt gesagt, oder die Senatslinie ist, die Schulen sollen selber entscheiden, welche Parteien sie einladen. Sie dürfen aber keine Parteien pauschal ausladen. Wie seht ihr das? Also wenn ich Robert richtig verstanden habe, könnte das auch deiner Linie entsprechen, ne?
Genau, ja. Entspricht voll der Linie.
Okay, wie siehst du das, Jennifer? Aus LSA-Sicht? Kann man den Schulen die Verantwortung überhelfen? Übertragen?
Also wir sehen das etwas anders, denn wie wir auch in Interviews sehen, sind vor allem extremistische Parteien die ersten, die sich eigentlich dann bei solchen Veranstaltungen melden und dann damit halt auch vertreten sind. Das Problem dabei ist, wir sehen halt auch einfach generell den bildungspolitischen Kontext gar nicht. Also wir sehen wenig Interesse von extremistischen Parteien an der Veränderung des Schulsystems in eine gute Richtung und auch in eine Richtung, die halt sinngemäß ist. Und in den vergangenen Jahren vor allem als Vorbereitung auf die Bundestagswahl, haben ja mehrere Schulen Parteien eingeladen und wollten die AfD nicht einladen, mussten sie aber einladen, dadurch, dass sie nicht konsequent ausschließen durften. Und das sehen wir einfach kritisch. Schulen sollten da eine weitere Freiheit haben. Denn auch wenn man sich mal den Bertelsbacher Konsens anschaut, der dieses Jahr ein Jubiläum feiert, der sagt ja auch aus, nicht, dass Schule komplett neutral sein muss, sondern dass Schule einfach das Grundgesetz einfach schützen muss. Und da sehen wir einfach die Gefahr darin, dass es nicht genug geschützt wird, indem wir extremistischen Parteien und grundgesetzfeindlichen Parteien eine Plattform bieten.
Ich würde jetzt mal die Frage an Robert weitergeben. Also Jennifer, du hast es gerade gesagt, hast es ein bisschen umschrieben im Sinne von diskursiver Mehrwert. Also was sozusagen hat es einen Mehrwert, wenn man diese Partei einlädt. Ist das die richtige Kategorie, Robert, oder braucht man da eine andere Kategorie für die Frage Mehrwert? Also warum sollte man eine Partei, die auch laut Verfassungsschutzbericht die Menschenwürde untergräbt, in eine Schule einladen, wo sie möglicherweise die Würde der anwesenden Schülerinnen und Lehrkräfte gefährdet?
Also ich sehe da zwei Ebenen. Einmal die rechtliche Ebene, dass wir eben pauschal die AfD nicht ausschließen können. Erst recht, wenn wir eine Podiumsdiskussion organisieren im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl, bei der eben alle Parteien vertreten sein sollen, also eben auch die AfD, die nach wie vor nicht verboten ist und auch demokratisch gewählt ist und in Berlin ja auch, glaube ich, bei letzten Wahl so ungefähr um 15% errungen hat. Und das Zweite ist die politische Ebene, dass ich der Auffassung bin, dass das eben genau das Gegenteil erreicht. Also es ist wieder Wasser auf die Mühlen, die sich als der AfD, die sich als Opfer darstellen kann. Und es wäre aus meiner Sicht auch ein Eingeständnis von Schwäche, also Schwäche der Demokratie, wenn wir von vornherein sagen, die laden wir nicht ein, weil wir diese Meinung nicht aushalten. Die Schule ist ja ein Ort für Demokratiebildung und das ist ja so eine Art Querschnittsaufgabe. Das heißt also nicht nur in allen Fächern, sondern auch bei solchen Veranstaltungen, also nicht nur im Fachunterricht, sondern auch bei öffentlichen Veranstaltungen in der Schule. Dazu gehören eben auch solche Podiumsdiskussionen, zu der die AfD auf jeden Fall eingeladen werden sollte. Es sei denn, es handelt sich um Veranstaltungen, zu denen quasi ein Politiker zu einem Thema eingeladen ist, dann hat natürlich eine Partei nicht per se ein Anrecht, da jetzt auch mitzureden, wenn man nur diesen einen einladen würde.
Was mir relativ häufig auffällt in dieser Debatte, ist, dass so zwei Ebenen eigentlich durcheinander gehen. Die haben wir bei dieser Diskussion über das Verbotsverfahren auch immer wieder. Das eine ist die juristische Bewertung. Ne, also heißt ja auch immer, diese Partei kann nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden, was ja auch richtig ist. Der Antrag kann aber nur von den Verfassungsorganen gestellt werden, also vom Bundestag beispielsweise, wo es dann wieder eine politische Entscheidung ist, zu sagen, stellen wir den Antrag oder stellen wir den Antrag nicht. Und in dieser Debatte fliegen mir diese beiden Ebenen, das Juristische auf der einen Seite, was halt ganz klar auch oder na, ganz klar vielleicht nicht unbedingt, ne, aber doch schon umschreibt, was ist innerhalb des Verfassungsbogens und was ist möglicherweise außerhalb. Und das andere ist die politische Auseinandersetzung, wie du sie auch gerade beschrieben hast. Müsste man nicht im Zusammenhang mit den Schulen vielmehr sagen, wir gucken uns mehr diese juristische Ebene an? Also im Zweifel, wenn die Menschenwürde untergraben wird, vermeiden wir die politische Auseinandersetzung? Sondern gehen sozusagen in die Auseinandersetzung, indem wir sie ausgrenzen?
Solange die Partei jetzt nicht verboten ist, und wir haben ja noch nicht mal ein Antragsverfahren durch den Bundestag, das ist eine Initiative, solange ist die Partei eben in den Parlamenten vertreten und nimmt da ja auch alle Rechte wahr, beziehungsweise kann also Reden zum Beispiel im Parlament halten, Wahlkampfveranstaltungen durchführen und so weiter. Und wir als Schule bilden ja auch irgendwie die politische Realität ab. Und meines Erachtens hilft es nicht, wenn wir jetzt sagen, dass wir Schülerinnen und Schüler davor schützen, also vor durchaus rechtsextremen Äußerungen, das will ich überhaupt nicht bestreiten, weil wer schützt die denn außerhalb der Schule? Ja, die Schule ist zwar ein Schutzraum, aber außerhalb der Schule sind sie diesen ganzen Meinungen ungefiltert ausgesetzt. Und ich denke, es ist auch eine Chance, die AfD mit ihren Positionen quasi im Kontext der anderen Partei auch zu stellen und mit ihnen in die Auseinandersetzung zu treten.
Was wäre denn jetzt dein Maßstab? Also wenn man jetzt, also du hast jetzt gerade schon ein paar Maßstäbe beschrieben, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, gerade im Zusammenhang mit extremistischen Parteien, ab wann muss man sie einladen? Ne? Also wir hatten ja zum Beispiel diese Diskussion, hatten wir ja zum Beispiel in Bezug auf die NPD, eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir die in diesem Maße geführt hätten, mit der Frage, müssen wir zum Beispiel die NPD in die Schulen einladen zu Podiumsdiskussionen? Was ist jetzt sozusagen das Argument zu sagen, jetzt müssen wir sie einladen? Ist es die Größe der Partei? Sind es die Umfragewerte?
Also die Umfragewerte sind das eine und dass sie in allen Parlamenten, Landesparlamenten und im Bundestag vertreten sind, ist das andere. Und wenn wir eine Podiumsdiskussion für, also jetzt zum Beispiel für die Abgeordnetenhauswahl durchführen, bei der eben alle Parteien antreten, die zum Beispiel auch im Abgeordnetenhaus sitzen und da auch demokratisch gewählt sind und noch nicht verboten sind, dann gehört die AfD auf jeden Fall dazu. Inwieweit die Schule dann eben darauf achtet, dass auch kleinere Parteien eingeladen werden. Also letzten Abgeordnetenhaus war zum Beispiel auch Bild Berlin angetreten. Das ist so eine kleine Partei, die hätten gar nicht die Chance, da überall Vertreter hinzuschicken, weil sie personell gar nicht so gut aufgestellt sind. Also das bleibt auf jeden Fall der Schule überlassen. Aber es ist ein Fakt, also ein politischer Fakt, dass die AfD inzwischen zu den großen Parteien gehört und in Berlin mit 15% sowieso.
Also ich glaube, es ist ganz klar, dass ich bzw. wir als LSA da eine etwas andere Position haben. Denn ich denke, der Punkt, dass Schule ein Schutzraum ist, muss in dieser Debatte etwas größer gefasst werden. Die AfD hat nun mal Positionen, die halt einfach rassistisch und einfach in vielerlei Hinsicht nicht okay sind. Und viele SchülerInnen fühlen sich halt auch einfach gefährdet oder beziehungsweise laufen schon mit Sorge durch die Straßen, wenn sie die Wahlplakate sehen oder auch, wie wir ja in anderen Bundesländern gesehen haben, diese Abschiebetickets. Das sind halt einfach alles Sachen, die die Partei macht und auch wenn sie noch nicht verboten ist, beziehungsweise nur eine Initiative läuft, sollte man denen kein Podium geben. Denn vor allem in einer Podiumsdiskussion, die in Schule organisiert ist, machen es ja häufig Schülervertretungen. Und wir können nicht von Schülervertretern erwarten, dass sie es in einer Podiumsdiskussion schaffen, genau solche Positionen in der Sekunde irgendwie zu entkräften. Können wir nicht abverlangen. So. Generell sollte man einfach wirklich anerkennen, dass es einfach um Schutz der Schulgemeinschaft geht und die Größe der Partei eigentlich kein ausreichendes Argument ist. Natürlich, die AfD macht einen Prozentsatz in Berlin aus. Sie macht aber auch in anderen Bundesländern einen großen Prozentsatz aus, wo sie schon als rechtsextrem eingestuft ist. Das heißt für mich nichts. Das heißt einfach nur, dass wir noch kritischer mit der Partei umgehen müssen, einfach aufgrund ihrer Größe.
Okay. Robert, ich würde die Frage vielleicht noch mal andersrum stellen. Du hast jetzt gesagt, die Partei, also man muss sich mit diesen Positionen auseinandersetzen. Ist es hinnehmbar, dass sich Menschen, die von dieser Partei angegriffen werden, damit auseinandersetzen müssen im Rahmen eines Podiums?
Also
Also, dass Jugendliche beispielsweise mit Migrationshintergrund im Publikum sitzen und wie Jennifer gerade gesagt hat, dann sitzt da vorne jemand, der Abschiebetickets verteilt hat oder verteilt oder dafür wirbt. Muss man das den Schülerinnen und Schülern zumuten wollen, können, dürfen?
ich bin der Auffassung, dass man es ihnen zumuten muss, weil sie ja eben außerhalb des Schutzraumes damit auch konfrontiert werden und wir mit diesem Ausschluss, also zu sagen, wir geben der AfD jetzt keine Plattform, was ich alles nachvollziehen kann, dass wir diesen Opferstatus noch weiter nähern. Es gibt Schulen, klar, da ist der Migrationshintergrund so derartig hoch, dass ich mir vorstellen kann, oder ich weiß es auch, dass sich da viele Schülerinnen und Schüler auch angegriffen fühlen. Wir zum Beispiel hier in Lichtenberg haben eine Schule, in der auch viele Schülerinnen und Schüler aus russischen Familien kommen, die AfD aus bekannten Gründen ja auch unterstützen und überhaupt kein, also die sich von denen überhaupt nicht angegriffen fühlen, obwohl sie genauso einen Migrationshintergrund haben, weil sie eben viele politischen Einstellungen teilen. Und wenn wir dort sagen würden, wir schließen die jetzt aus, haben genau die Schülerinnen und Schüler den Eindruck, den die AfD vermittelt, da wird jemand pauschal einfach nicht gehört, hier ist die Meinungsfreiheit nicht gesichert und vor allem auch nicht die Kontroversität, die der Beutelsbacher Konsens, den Jennifer ja vorhin angesprochen hat, ja extra vorschreibt. Und insofern klares Bekenntnis dafür, ja, wir müssen es den Schülerinnen zumuten.
Aber schreibt der Beutelsbacher Konsens tatsächlich vor, dass diese Parteien noch eingeladen werden müssen oder würde die Befassung mit den Themen reichen? Also das ist ja eine ähnliche Diskussion, die wir immer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen. Da muss man deren Vertreter einladen oder müssen sich die Formate mit deren Inhalten auseinandersetzen, ohne dass sie zwingend die Vertreter einladen?
Naja, das ist wieder die Vermischung der beiden Ebenen, ne? Also sie dürfen pauschal nicht ausgeschlossen werden, müssen aber nicht eingeladen werden. Aber sind sie eingeladen, entsprechen wir ja im Prinzip dem Beutelsbacher Konsens, indem wir sagen, also Kontroversität, ne? Wir hören eben alle Meinungen an. Übrigens im Geschichtsunterricht genauso, ne? Also ich kann ja nicht pauschal jetzt bestimmte Dinge einfach außen vor lassen. und damit eine Multiperspektivität, also in der Geschichte heißt es Multiperspektivität, unterschiedliche zeitgenössische Wertvorstellungen zu Wort kommen zu lassen. Und das sind eben auch rechtsextreme, übrigens auch linksextreme Äußerungen. Und die haben im Unterricht sehr wohl eine Rolle zu spielen, auch wenn die vielleicht heute im Nachhinein auch einige dazu führen zu sagen, also da fühle ich mich jetzt diskriminiert von.
Kann man das vergleichen miteinander? Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich weiß, im Dritten Reich wurden Menschen diskriminiert bis hin zum Mord, schränkt mich das heute sozusagen in meinem, schränkt mich das ein?
Also das ist ja, also ich habe eher aus der auf der Ebene der methodischen Ebene argumentiert, dass wir eben diese unterschiedlichen Positionen zu Wort kommen lassen. Also wir müssen ja nicht unbedingt immer gleich vom Nationalsozialismus reden. Man kann ja auch etwas weiter zurückgehen, zum Beispiel in die einzelnen Revolutionen der frühen Neuzeit und dort unterschiedliche Vorstellungen, zum Beispiel in der 48er Revolution zum Wahlrecht, zu Wort kommen lassen. Auch wenn wir heute mit unseren Wertvorstellungen, also vor allem mit den Wertvorstellungen des Grundgesetzes, nicht unbedingt im Einklang stehen. Also wenn da jemand fordert, dass Arbeiter pauschal vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht die Besitzenden sind, oder Frauen, das galt aber damals für alle, eben auch ausgeschlossen werden, kann ich ja diese Meinung, diese Position nicht einfach ignorieren und im Geschichtsunterricht unter den Tisch fallen lassen.
Jennifer, du guckst gerade so ein bisschen skeptisch.
Ja, ich auch denke, dass man das nicht so direkt vergleichen kann. Also jetzt auch nicht, um nicht das Dritte Reich zu erwähnen. Ich denke, das ist eine ganz andere Situation für SchülerInnen. Also das ist ja, wie Geschichte schon sagt, die Vergangenheit. Das sind Sachen, wo man dann einfach lernt, okay, das ist passiert, das sollte nicht nochmal passiert sein. Aber vor allem in Bezug auf die AfD sollte man merken, dass es ja auch andere Wege geben kann, sich mit den Positionen zu beschäftigen, was man auch gut im Politikunterricht nutzen kann. Natürlich ist es schwierig, aber generell kann man sich ja mit Extremismus beschäftigen, egal ob es jetzt von links oder von rechts ist, und die SchülerInnen damit besser vorzubereiten, ohne ihnen eine Bühne zu geben. Denn ich denke vor allem durch diese Bühne geben, die man halt einfach dadurch durch Einladen zu einer Podiumsdiskussion diesen Personen gibt, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn man zusammen mit einer Lehrkraft im Klassenraum steht und das wirklich durcharbeitet, schaut, was wird da gesagt, was kommt da unterschwellig rüber. Das ist ja eine ganz andere Beschäftigung damit, als wenn auf einmal ein Vertreter dieser extremistischen Person vor einem steht und einem Sachen erzählt, vor allem wenn man jung ist, die am Anfang relativ gut klingen, aber eigentlich gar nicht so gut sind, wie ja Propaganda einfach mal funktioniert.
Was ich mich oft frage in diesen Diskussionen oder wenn man Podiumsdiskussionen sieht zwischen demokratischen und extremistischen Parteien, jetzt unabhängig davon, welche Partei das im Einzelnen ist, dann wird halt natürlich oft damit argumentiert, wir setzen halt irgendwie alle auf ein Podium, damit man in den Austausch kommen kann, so wie du es ja jetzt auch getan hast, Robert, und zu sagen, wir bringen die miteinander in den Austausch und das Publikum soll am Ende für sich abwägen, wohin tendiert es eher, wie schaut das Publikum selber auf diese einzelnen Akteure. Ich habe aber ganz oft den Eindruck, dass Demokraten und Antidemokraten ja eigentlich auf zwei verschiedenen Spielfeldern unterwegs sind. Also die spielen ja eigentlich zwei verschiedene Spiele. Ergibt es dann Sinn, die sozusagen gemeinsam auf ein Podium zu setzen, wenn die einen sagen, wir wollen ganz gerne einen Weg finden, der irgendwie am Ende zu einem Kompromiss führt und dann eine Partei daneben zu setzen, die sagt, ist mir komplett alles egal, eigentlich will ich gar keine Kompromisse und das aber rhetorisch irgendwie besser verpackt?
Also es muss ja erstmal bewiesen werden, ob das tatsächlich so ist, dass es rhetorisch besser verpackt ist, dass Äußerungen getätigt werden, die man nicht entlarven kann und dass es dann noch ein Publikum gibt, die sich quasi von diesen Äußerungen nicht nur diskriminiert, sondern auch überwältigt und irgendwie hilflos fühlt. Ich habe, vielleicht mache ich es mal an einem Beispiel deutlich. Ich habe vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren im Vorfeld der Brandenburg-Wahl, der Landtagswahl in Brandenburg, an einer Podiumsdiskussion in einer Brandenburger Schule teilgenommen, an der eben alle im Landtag vertretenen Parteien anwesend waren, also auch die AfD. Und dann wurde sie klar zur Bildungspolitik gefragt. Und der AfD-Vertreter hat dann lediglich das vorgelesen, was man auch sonst so im Internet über das Bildungsprogramm liest. Es ging ganz konkret auch um den Geschichtsunterricht. Da wurde dann gesagt, also ich zitiere mal, die deutschen Kulturgüter, Traditionen sowie die Geschichte sind immanenter Bestandteil der deutschen Identität Und die AfD fördert damit eben die Heimatliebe und das Traditionsbewusstsein. Und dann wurde seitens der Moderatorin gefragt, was denn die AfD darunter verstehe. Und die Antwort lautete, also wir müssen eben mehr positive Leistungen in der deutschen Geschichte hervorheben. Welche das denn seien? Und dann zählte er auf Martin Luther, also die Reformation. Dann zählt er auf auch erstaunlicherweise die Revolution, die Industrialisierung, das heißt also die Leistungen Deutschlands im Zuge der industriellen Revolution. Und ich glaube, Bismarck war auch noch dabei. Und dann sagten die Schüler, das haben wir doch alles im Unterricht. Also es fiel einfach, diese ganze Argumentation fiel in sich zusammen, weil einfach nur bestätigt wurde, dass das alles im Unterricht behandelt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, die haben eine andere Gewichtung, aber das ist ja so ein generelles Problem der Lehrplanentwicklung, dass eben einige Themen mal rausfliegen, andere wieder aufgenommen werden und dass die Gewichtung auch unterschiedlich verfolgt. Aber das, was hier steht, wird so im Geschichtsunterricht gemacht. Und damit hat sich das Ganze entlarvt. Also das hätte ich als Lehrer im Unterricht, also was Jennifer vorhin gesagt hat, also wenn wir das Programm durchgehen mit einer Lehrkraft im Schutzraum Schule, hätte ich gar nicht besser analysieren lassen können als in dieser Podiumsdiskussion. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Beispiel, ne?
Ich überlege jetzt ja gerade, genau, du hast jetzt gerade von einer Podiumsdiskussion gesprochen und von einer Moderation. Das setzt ja aber auch voraus, dass die Moderation in dem Moment in der Lage ist, das so in diese Richtung zu moderieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ja das, was Jennifer vorhin sagte, wenn man als Schülervertretung beispielsweise so eine Podiumsdiskussion irgendwie ankündigt beziehungsweise organisiert, ist man jetzt vielleicht als derjenige oder diejenige Schülerin, Schüler, die da vorne steht, jetzt vielleicht nicht in der Lage, gerade wenn man zum Beispiel einen rhetorisch geschickten Akteur hat, dementsprechend zu begegnen und das so einzuordnen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Gedanken, na dann, da muss es halt jemand anders machen, sondern ich denke da an der Stelle mit der Erwartung an die VertreterInnen der Parteien, die vorne sitzen, darauf Rücksicht zu nehmen. Dass da halt irgendwie kein ausgebildeter Moderator steht.
Nein, also ich kann dem ja vollkommen zustimmen. Also ich kenne ja zumindest ein paar Schulen, die halt so eine Podiumsdiskussion also beziehungsweise geplant hatten und auch umgesetzt haben. Und da war ja immer die Moderation ein Schülervertreter, weil es ja auch eigentlich durchgehend immer von Schülervertretern geplant ist. Und da verstehe ich halt auch, also ich war auf mehreren Schülervertretungen generell jetzt schon, die von Schülervertretern gestaltet wurden. Und man sieht ja auch einfach schon, natürlich ist es eine neue Situation, es ist eine Ausnahmesituation. Ich glaube, kein Schüler, der nicht in der Schülervertretung ist, leitet mal so eine Podiumsdiskussion. Und ich denke, vor allem das ist nochmal eine ganz andere Situation. Einfach weil man ja so einen fast schon Live-Faktencheck in seinem Kopf vollziehen muss, um das jetzt genau zu relativieren und also auseinanderzunehmen. Und dann direkt darauf einzugehen. Das muss so unglaublich schnell passieren. Und vor allem, wenn es eine hitzigere Diskussion wird, wird das auch noch mal schwieriger aufzugreifen.
Also, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das muss natürlich intensiv vorbereitet werden. Und selbst bei einer intensiven Vorbereitung, auch mit so einem vorhergehenden Faktencheck, wenn man sich vor allem das Programm der einzelnen Parteien ansieht, das setzt wirklich voraus, dass man da eben schnell, schlau auch, reagiert. Aber ich erinnere mich so an Interviews mit AfD-Vertreterinnen im Fernsehen. Also, ich glaube, an die erste Wahlsendung mit Bettina Schausten im ZDF, als sie so einen AfD-Vertreter und den gar nicht erst zu Wort kommen lassen wollte, aber die waren nun im Landtag drin und dann sagte er was und sie konnte damit nicht umgehen, hat ihm einfach das Mikro weggenommen, also weil ich mich das noch erinnere. Und wenn man sie jetzt manchmal Diskussionen auch hört, dann denke ich auch, manche Moderatoren sind da eindeutig überfordert, anstatt denen inhaltlich zu begegnen. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Schülerinnen und Schüler bei so einer Podiumsdiskussionen, wenn das eben Moderatoren aus dem Politikkurs, also bei uns machen das vor allem Schülerinnen und Schüler aus dem Politikkurs, die sind natürlich ganz anders vorbereitet als jetzt vielleicht so ein Neunklässler, der einmal im halben Jahr politische Bildung hat, dass die eigentlich sehr gut vorbereitet sind und auch andere Vertreter von anderen Parteien einfach ins Schwitzen bringen, weil die eins anders nachfragen, als jetzt so ein Moderator im Fernsehen, der eben nur noch 30 Sekunden hat und sagt, jetzt bitte noch schnell eine Antwort auf die Frage und dann im Prinzip gar nicht mehr nachhaken kann, worauf die meisten Politikerinnen und Politiker ja auch setzen. Jennifer?
Ja, also ich kann mir auch nur zustimmen, aber ich denke, das ist auch komplett standortabhängig. Also es kommt ja natürlich auf die Person an. Ich habe natürlich auch schon also Erfolge gesehen, wo ich mir dann auch dachte, wow, das ist richtig gut gelaufen. Also da genauso wie das Beispiel, was du schon genannt hattest, wurde der Vertreter von der AfD einfach rhetorisch wirklich von dem Schüler, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, fertig gemacht. Das lief super. Aber es gibt natürlich auch, glaube ich, Fälle, wo es dann halt einfach nicht so ist. Und ich denke, vor allem an den Standorten, wo es dann halt nicht so stattfindet, stellt das dann wieder eine Gefahr für die SchülerInnen dar. Denn wenn man sich mal vorstellt, ich habe einen Bericht aus Lichtenberg gehört, wo dann der dritte Weg vor der Tür steht oder generell halt rechte Parteien so präsent sind, müssen wir einen anderen Weg finden. Denn die haben eine Bühne. Die haben vielleicht keine Bühne in der Schule, aber außerhalb. Und deswegen finde ich, sollte man denen nicht noch mehr Bühne geben, sondern halt einfach das im Unterricht anders ausarbeiten mit den SchülerInnen.
Ja, weil du gerade Lichtenberg ansprichst, im Vorfeld jetzt dieses Podcast-Interviews habe ich heute mal meinen Leistungskurs Geschichte gefragt, also ganz aktuell, wie die das sehen. Würden die jetzt dafür stimmen, die AfD von so einer Podiumsdiskussion auszuschließen, aufgrund der Argumente, die du jetzt gerade gebracht hast? Und die waren alle mehrheitlich der Meinung, dass man das nicht machen soll, vor allem aus dem Grund, dass dann der Eindruck entsteht, was ich ja vorhin schon sagte, dass man hier pauschal Meinungen ausschließen will. Denn die Erfahrung lehrt eben auch von anderen politischen Diskussionen, dass dann doch über die AfD gesprochen wird. Ja, es wird über sie gesprochen, über die Gefahr der Demokratie und was auch immer. Und ich bin der Meinung, wenn es so um so eine grundsätzlichen Fragen geht, also Marco hat es ja vorhin auch gesagt, mit den Demokraten, Antidemokraten, wobei die AfD dann sofort sagen würde, wir sind natürlich keine Antidemokraten, wir sind die Partei des Grundgesetzes, dass also sofort das in die Richtung geht, dass wir den Eindruck haben, dass wir uns diesen Argumenten nicht stellen wollen und dass wir uns dieser Diskussion nicht stellen wollen und genau den Eindruck erwecken, dass wir sie also pauschal verteufeln und über sie reden, anstatt mit ihr zu reden.
Mir ging gerade so ein Gedanke durch den Kopf, also gesagt, das ist die Partei des Grundgesetzes, ne? Wird ja auch, kommt ja auch häufig so ein bisschen die Position raus, wir sind die eigentlich liberale Partei. Und was ich tatsächlich feststelle, ist, dass wir ja auch in den, also wir erleben ja im Moment nicht nur einen Kampf um die Parlamente, um die Podien in den Schulen, sondern wir erleben ja auch natürlich einen Kampf um die Köpfe und auch einen Kampf um Begriffe. Und was ist eigentlich Liberalismus, ne? Und da habe ich wirklich die Wahrnehmung schon seit einer ganzen Weile, und ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine, dass wir im Moment bei diesem Begriff Liberalismus eigentlich so zwei Welten haben, die aufeinanderprallen, die aber eigentlich gar nicht wirklich zusammenpassen. Das eine ist halt der Liberalismus, wie wir den in Europa kennen. Und das andere ist halt dieser Libertarismus, wie er halt aus dem angelsächsischen oder US-amerikanischen Raum kommt. Mit einem Freiheitsverständnis, was nach unserem mitteleuropäischen Verständnis, nach unserem deutschen Verständnis eigentlich schon wieder fast grundgesetzwidrig oft ist. Muss man da nicht viel mehr Grundlagenwissen erstmal legen vorher, bevor man Schülerinnen und Schüler in so eine Diskussion schickt?
Ja, also unserer Meinung auf jeden Fall. Man sollte generell erstmal sich mit Parteien beschäftigen, Parteiprogrammen. Das hoffen wir natürlich sowieso, dass das schon stattfindet. Also ich kann mich glücklich schätzen. Bei mir haben das im Unterricht, im Politikunterricht vor. Jedoch weiß ich, dass es bei anderen Schülern einfach, also Schülern nicht so war, dass da keine tiefgründige Auseinandersetzung stattfand, aufgrund von Lehrermangel, Unterrichtsausfall und weiteren. Und das muss auf jeden Fall als Vorbereitung auf so eine Podiumsdiskussion passieren und auch im Nachgang. Man darf nicht einfach so eine Podiumsdiskussion einfach stehen lassen, vor allem wenn nach jetzt gesetzlicher Lage die AfD eingeladen werden muss, dass man das danach nochmal auseinandernimmt und nochmal darauf eingeht im Unterricht. So auch mit den Schülern, die Schüler fragt, okay, wie fandet ihr das? Wie war das für euch? Um halt einfach dem noch Raum zu geben.
Im Prinzip kann ich das nur unterstützen. Das muss im Unterricht stattfinden. Ob man jetzt so weit geht, wie du es jetzt gerade skizziert hast, also auch mit dem Begriff des Liberalismus aus dem angelsächsischen Raum, habe ich gerade jetzt selbstkritisch auch meinen Unterricht gefragt, ob ich das überhaupt mache. Aber wenn es um die Amerikaner geht, ja, also kann das nicht hundertprozentig so sagen, aber es stimmt. So eine Podiumsdiskussion, die muss einfach fundiert vorbereitet werden. Und wenn jetzt zum Beispiel auch nicht klar ist, was einzelne Parteien vertreten, was überhaupt Parteien für eine Rolle in der Demokratie haben und dass man dann auch mit dem Anspruch der AfD vergleicht, also dass dieser eine Politiker sagt, wir brauchen diese ganzen Parteien gar nicht mehr. Das war, wie gesagt, eine Einzelstimme. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Bundesland oder welchem Landesverband.
Brandenburg.
Brandenburg war es,
Brandenburg.
ja, okay. Dass man sich erstmal auch grundsätzlich um solche demokratischen Verfahren beschäftigt. Und das findet natürlich im Politikunterricht statt, aber auch im Geschichtsunterricht natürlich. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt das zu verstehen, was bei so einer Podiumsdiskussion stattfindet. Aber nochmal, wir haben den Schutzraum in der Schule, ja, aber wenn die rausgehen und das Handy anmachen, haben sie sofort diese ganzen Videos aus dem Netz oder sehen meinetwegen die Plakate oder irgendeine andere Veranstaltung oder hören es sogar im Elternhaus. Ja, und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, dass wir das sehr wohl mit den Vertretern auch in der Schule thematisieren müssen.
Also jetzt merke ich gerade, bei mir ist nochmal gerade ein anderer Punkt aufgeploppt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dann drehen wir uns vielleicht so ein bisschen im Kreis. Also dieses, ich würde das, was ich davor gesagt habe, vielleicht nochmal ein bisschen konkreter machen, ne? So dieses Liberalismusverständnis oder Freiheitsverständnis. Da haben wir ja ganz oft diese Diskussion sehr plakativ bei der Meinungsfreiheit. Also wo endet die Meinungsfreiheit? Ne? Da haben wir jetzt nach dem Grundgesetz haben wir da Grenzen sozusagen der Meinungsfreiheit, nämlich da, wo andere sich in ihrer Freiheit oder Würde begrenzt fühlen. Das ist im Amerikanischen nicht so. Und dadurch hast du natürlich auch, ich sage jetzt mal, in dieser Debatte, die man dann führt mit demokratischen Parteien und mit antidemokratischen Parteien, hast du eine Lagerbildung, wo dann schwierig wird zu differenzieren. Also versuch mal ein Beispiel zu machen. Wenn du jetzt irgendwie darüber diskutierst, welche Rolle sollten Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land spielen, dann hast du als antidemokratisch rechtsextreme Partei eine sehr eindeutige Positionierung. Und die anderen Parteien diskutieren dann im Grunde um die Frage, und das ist ja auch nachvollziehbar, ab wann darf jemand eingebürgert werden beispielsweise? Oder nach wie vielen Jahren darf jemand eingebürgert werden? Welche Sprachkenntnisse muss er erworben haben? Also diese ganzen Feinheiten, die dann aber im Zweifel dazu führen, dass man eben da sagt, die klingen eh alle gleich, weil auf der anderen Seite haben wir so ein Extrem sitzen. Also die Frage jetzt an dich, Robert, wie bekommt man das dann in so einem Podiumssetting hin, die Vielfalt der Meinungen im demokratischen Spektrum hörbar zu machen, wenn du auf der anderen Seite so eine extrem laute Partei hast mit einer sehr klaren Positionierung, die sich dann aber trotzdem alles schon wieder außerhalb des Verfassungsbogens bewegt?
Ja, also das ist ja, ich erweitere mal den Bogen im Hinblick auf das Neutralitätsgebot, worauf die AfD ja immer pocht. Seid neutral, ist eine Lehrkraft jetzt nicht neutral, meldet sie uns, also wir dieses Meldeportal in Berlin auch haben. Und das Neutralitätsgebot gibt es ja gar nicht. Also wir haben den Bottelsbacher Konsens, den haben wir ja schon angesprochen, aber dieses Neutralitätsgebot gibt es einfach nicht, solange eine Partei. Das betrifft übrigens uns auch Lehrkräfte, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die demokratischen Werte verteidigt und sich zum Beispiel auf eine Diskriminierung einlässt, hat der in der Schule nichts zu suchen. Das heißt also, man könnte auch im Extremfall, ich glaube, das hat auch eine Lehrkraft im Tagesspiegel-Interview gesagt, zur Not auch von dem Hausrecht Gebrauch machen und denen des Saales verweisen. Ja, aber dazu müsste es erstmal kommen. Und jetzt schon im Vorfeld zu antizipieren, es wird wahrscheinlich zu extremistischen Aussagen kommen, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbart ist. Deswegen laden wir die nicht ein. Das ist für mich also jetzt keine überzeugende Argumentation.
Okay. Jennifer, du siehst sehr schwer nachdenkend aus.
Ja, wir haben ja, wie gesagt, von grundlegend aus also eine andere Position. Das ist ja auch das Ziel dahinter. Ich denke doch, das ist ein Grund, denn wie wir ja sehen beim Bundesamt, also die AfD wird ja schon, es wird schon diskutiert, ob sie bundesweit als rechtsextrem eingestuft werden soll. Die Diskussion gibt es nicht erst seit gestern und es wird schon verhandelt. Die AfD hat ja einfach Gegenklage eingereicht. Ich finde das plus noch Aussagen, also sämtliche Aussagen von AfD-PolitikerInnen, dann das Geheimtreffen in Potsdam und so weiter. Das sind alles Dinge, die ja voraussetzen können, okay, da wird wahrscheinlich eine Aussage kommen, die nicht den Werten des Grundgesetzes entspricht. So, und ebenfalls würde ich nochmal auf den Punkt eingehen, den du etwas früher schon gemacht hast, damit dass die AfD sich ja in die Opferrolle stellt. Aber unserer Meinung nach darf ja eine politische Entscheidung oder eine rechtliche Entscheidung nicht davon abhängen, dass dass es einfach die Strategie der Partei ist. Also nur weil die AfD dazu tendiert, sich in die Opferrolle zu stellen, sollte das jetzt nicht unser Grund sein, sie trotz dessen einzuladen. Das ist einfach das Ziel dahinter, dass wir dann weiter eine Bühne geben. Das sollte eigentlich noch mehr der Grund sein, dass wir uns einfach noch mehr in diesem Schutzraum damit auseinandersetzen sollen. Denn ja klar, sie werden aus der Schule rausgehen und dann die Wahlplakate sehen. Aber wenn man im Raum Schule schon gelernt hat, wie man mit solchen Plakaten kritisch umgeht oder wie man generell mit solchen Sachen kritisch umgeht und auch weiß, dass man einen Raum hat, wo man weiß, okay, man ist von antidemokratischen Aussagen geschützt, dann ist es ja eine komplett andere Situation. Nur bei ganz vielen Schulen passiert das ja gerade nicht richtig. Durch einfach Diskussion, wo dann die AfD auf dem Podium sitzt, sich gar nicht darum richtig gekümmert wird, wie Nachbereitung oder Vorbereitung läuft, sondern sie einfach noch mehr, also der AfD noch mehr Bühne gegeben haben, ohne sich damit kritisch auseinanderzusetzen.
Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass so eine Podiumsdiskussion fundiert vorbereitet werden muss. Und ich glaube, die meisten Podiumsdiskussionen, also wenn die da die Parteivertreter einladen, sind auch vorbereitet. Aber ich habe noch ein anderes Argument. Also was mir heute auch entgegengebracht worden ist und kann das auch gar nicht so schnell von der Hand weisen. Es ist ja so eine Art Brandmauer, die da aufgebaut wird, ne? Also wir laden die AfD nicht ein, weil wir ihr keine Bühne bieten möchten. Und deren Aussagen quasi den Schülerinnen und Schülern ungefiltert auszusetzen. Aber diese Brandmauer, die ja auch von den Parteien im Bundestag, also jetzt vor allem CDU und all die anderen, die sagen, mit der AfD darf nicht zusammengearbeitet werden, die ist ja überall schon rissig. Also im Kleinen, also auf der lokalen Ebene, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, ich glaube auch in anderen Bundesländern wird ja auf der kommunalen Ebene längst zwischen der AfD und anderen Parteien zusammengearbeitet in Sachfragen. Da wird überhaupt gar nicht mehr über die Brandmauer gesprochen oder dass die Vertreterinnen rechtsextremer Äußerungen getätigt haben oder dass das vom Verfassungsschutz so und so eingestuft worden ist. Und das Zweite ist, was ja jetzt auch noch ans Tageslicht kam, dass offensichtlich Vertreter der konservativen Parteien im Europaparlament eben auch mit den rechten Parteien, mit der Fraktion, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, zusammengearbeitet hat, ausgerechnet bei der Migrationspolitik. Ja, also wenn das jetzt auch noch bestätigt wird, dann gibt es das auf der europäischen Ebene auch nicht mehr. Und es ist einfach aus meiner Sicht schwer zu vermitteln, dass also im politischen Alltag, vielleicht jetzt nicht auf Bundesebene und vielleicht nicht auf Landesebene, mit der AfD zusammengearbeitet wird, trotz dieser Äußerungen und der Einstufung. Und wir jetzt in der Schule sagen, nee, wir können die nicht einladen, weil die Gefahr besteht, dass so eine Äußerung getätigt wird.
Also nur weil die bei Brandmauer in anderen Ebenen rissig ist oder nicht mehr richtig existiert, heißt es ja nicht, dass wir mitziehen müssen. Ich denke, vor allem das ist der Grund, dass die Brandmauer in Schule weiterhin bestehen bleiben sollte. Einfach dadurch, dass sie in anderen Ebenen schon so missachtet wird, obwohl diese ganzen Sachen schon bekannt sind, obwohl in vielen anderen Bundesländern schon bekannt, also die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Ich finde, dass das Argument hinkt ein bisschen für mich persönlich und auch für den NSA, dass halt wir dadurch eigentlich nur noch härter dagegen, also noch eine noch härtere Brandmauer aufbauen sollten. Dadurch, dass sie halt einfach schon rissig ist und es bleiben ja immer noch demokratische Grenzen, sind ja auch weiterhin Grenzen. So, nur weil scheinbar andere Positionen damit einverstanden sind, dass demokratische Grenzen missachtet werden, heißt es nicht, dass die Schule mitziehen muss.
Aber wir haben ja dieses Ausgrenzen der AfD, also durch diese Brandmauer in der Politik und letztendlich auch in der Schule. Also aus meiner Sicht führt es dann nicht dazu, dass wir diesem Problem in irgendeiner Weise Herr werden, sondern, also mein Eindruck, nicht nur mein Eindruck, sondern von vielen anderen Beobachtern ja auch, dass die AfD dadurch ja noch stärker geworden ist. Also dieses Ausgrenzen führt zu gar nichts. Verbote führen auch zu gar nichts, sondern es geht darum, sich inhaltlich mit denen auseinanderzusetzen. Und wir müssen uns dieser Diskussion stellen und wenn nicht, wo in der Schule. Das ist also ein Ort für Demokratiebildung und da müssen wir solche Meinungen aushalten und dem etwas auch entgegensetzen, aber sie nicht pauschal ausschließen. Wir erzeugen genau den gegenteiligen Effekt.
Also wenn ich euch jetzt beiden zuhöre, ich finde gerade total interessant, in welche Richtung dieses Gespräch jetzt gerade gegangen ist. Robert, du hattest gerade was gesagt, darüber habe ich so an der Stelle noch gar nicht nachgedacht. Du sagtest ja sinngemäß, dass es natürlich schwieriger wird, in der Schule für Brandmauern zu argumentieren, wenn die im politischen Bereich schon an vielen Stellen die gefallen sind oder ne, wenn da die Hemmungen abgelegt worden sind. Das würde ich jetzt mal sozusagen umdrehen in Anführungszeichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jennifer sich da wahrscheinlich anschließt. Und sagen, da gibt es definitiv einen Auftrag auf der politischen Ebene, oder? Der sich daraus ergibt.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt einmal kurz darauf eingehen kann. Genau das ist ja der Grund. Wir müssen einfach uns stärker mit der AfD beschäftigen. Aber wir müssen einfach da, also für eine stärkere Kante wieder sorgen und uns anders mit diesen Positionen auseinandersetzen, diese Position anders entkräften. Denn indem wir der AfD weiter einen Ort geben und eine Bühne geben, werden sie weiter Anhänger finden. Aber indem man, auch indem man über sie redet, das kritisch einfach auseinandernimmt und einfach Personen, die vielleicht nicht so, keinen guten Zugang zu politischer Bildung haben, versuchen, diesen Personen das nahezubringen und das auch auf demokratischer Ebene nahezubringen, dass das mehr hilft, als ihnen weiter diese Bühne zu bieten.
Okay. Robert, Frage an dich. Würdest du das unterschreiben, dass wir da ein politisches Handlungsproblem haben oder einen politischen Handlungsbedarf haben, jenseits der Schule? Also,
Inwiefern politisches
naja,
Handeln?
du sagtest ja gerade, das war ja sozusagen die Aussage, die ich sozusagen aus einer anderen Perspektive versucht habe, zu betrachten. Deine Aussage war, dass es schwierig wird, sich in den Schulen an Brandmauern zu halten, wenn die im politischen Betrieb eigentlich schon längst nicht mehr so da sind, wie sie sein müssten. Bedeutete dem Umkehrschluss, dass die Politik eigentlich wieder Grenzen ziehen müsste, damit die Schulen am Ende auch sagen können, wir haben jetzt wieder, also sozusagen eine Legitimation dafür?
Müsste ich jetzt auch noch einen Moment drüber nachdenken, weil ich ja jetzt kein Politiker bin. Aber ich fand von Anfang an das problematisch, so eine Brandmauer aufzuziehen, weil mir klar war, dass wenn die AfD dadurch noch weiter wächst oder überhaupt wächst, dass sie nicht zu halten ist, dass sie Risse kriegen wird. Also und hier und da auch eingerissen wird. Und was wir dann als Schule tun, wenn wir nach wie vor diese Brandmauer aufrechterhalten, das ist ja sowieso so ein generelles Problem, dass wir denken, die Schule ist noch so ein Schutzraum, in dem wir also nicht nur diskutieren und Leute ausschließen, die jetzt also quasi dem nicht auf dem demokratischen Boden stehen, sondern auch so einen pädagogischen Schutzraum schaffen. Also dass wir sagen so, wir haben dann so eine Art Gewächshaus, ne? Also alles schön weich, warm und völlig weg von der Realität. Ich bin der Meinung, dass wir diese politische Realität, nicht nur in anderen Fragen, einfach ins Klassenzimmer holen sollten. Und dazu gehören auch solche Podiumsdiskussionen und nicht eben darauf bauen, dass irgendeine Lehrkraft da ist und sagt, ich erkläre euch jetzt mal das AfD-Plakat, ne? Ich erkläre euch jetzt mal, was eigentlich dahinter steckt. Wir dürfen da auch unsere Schülerinnen und Schüler nicht unterschätzen, dass sie nicht sowas auch sehen und dass sie sehr wohl auch erkennen, dass da Propaganda betrieben wird. Aber das würde auch bedeuten, also jetzt wieder bezogen auf den Geschichtsunterricht, dass ich denen einfach erkläre, dass die Kolonialpolitiker im 19. Jahrhundert rassistische Äußerungen getätigt haben und denen das alles quasi in so einem Lehrervortrag referiere, anstatt ihnen nicht einfach mal die Aussagen vorzulegen und dass wir die dann eben auch auseinandernehmen und kritisch analysieren.
Das war jetzt eine Diskussion bisher, in der es relativ viel um Argumente ging, um Argumente und Perspektiven. Und jetzt haben wir das ein bisschen hin und her gedreht. Was ich mich halt häufig frage, und da denke ich mir, da kann man ja bei dieser Diskussion eigentlich auch am Ende nur bei einem Ergebnis bei rauskommen. Also haben wir vielleicht gar keinen Mangel an Argumenten oder Entlarvung, sondern vielleicht eher einen Mangel an Empathie?
Ich denke, das ist einfach genug gedacht. Also durch diese Präsenz, indem man, desto häufiger man Extremismus begegnet, umso mehr normalisiert es sich für einen. Also umso mehr Meinungen man hört, die halt einfach demokratiefeindlich sind, desto normaler wird es ja für einen. Dann ist man also irgendwie abgehärtet davon und es interessiert einen nicht mehr so viel. Und wir haben halt nun mal soziale Medien, wir haben, sind auf Dauerbeschallung von irgendwelchen Medien und auch von Aussagen, wo man erstmal gar nicht realisiert, dass sie vielleicht ja, demokratiefeindlich sind oder menschenfeindlich sind. So, weil es einfach langsam passiert durch manche Räume. Und ich denke, vor allem auch in einer Gesellschaft, in der wir leben in einer Großstadt, die ist extrem voll, man verliert da sowieso schon Empathie, ist das auch ein Faktor. Also Menschen werden einfach etwas unsensibler und denken eher für sich, weil das einfach auch das Stadtleben prägt in gewisser Weise. Man denkt für sich, man lebt für sich, man arbeitet für sich. Und ich denke, ja, da geht ein bisschen Empathie und Gemeinschaftsdenken verloren.
Robert, wie guckst du da drauf?
Ja, das wäre jetzt mal eine völlig neue Diskussion, was die Stadt mit einem macht, und ob es dieses Gemeinschaftsgefühl nicht gibt und dass jeder so an sich denkt. Also ich mache da eigentlich andere Erfahrungen, nicht nur in der Schule, sondern auch in dieser Stadt Berlin. Aber vielleicht liegt es daran auch, dass ich von Urberliner bin und das jetzt so nicht sehe. Was ich aber sehe, ist, dass wir als, wenn wir jetzt vorhin vom demokratischen Auftrag die Rede ist, dass da bin ich ganz bei euch, dass die Schule das leisten muss, dass wir ja auch letztendlich unsere Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten müssen, sich bei dieser Wahlentscheidung ja auch stellen müssen, weil das ja vorhin auch angesprochen worden ist. Und wir haben ja eigentlich zwei, also einmal diese Juniorwahl, die wir, ich weiß nicht, Jennifer, ob ihr bei euch an der Schule das auch durchführt, wahrscheinlich. Also bei uns ist die ein großes Thema und wird auch vorbereitet und ganz viele beteiligen sich da auch daran. Und wir haben übrigens keine AfD-Führung da bei diesen Wahlen. Also die ist nicht die stärkste Partei geworden. Und wir haben jetzt in diesem Jahr die Abgeordnetenhauswahl, bei der zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler, Jugendliche ab 16 teilnehmen können. Und die jetzt auf so eine Wahl vorzubereiten und also darin sehe ich unsere Aufgabe und ich sehe vor allem auch unsere Aufgabe darin, sie mit diesen Vertretern und Vertretern der AfD zu konfrontieren, denn draußen sind sie sowieso. Und nochmal bezogen auf die Podiumsdiskussion, wir haben ja auch andere Vertreterinnen der Parteien da zu sitzen. Also sitzt jemand von der SPD, von den Grünen, von den Linken und so weiter. Das kann man sich ja vorstellen, wie die darauf reagieren, wenn so eine Äußerung getätigt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die AfD-Vertreterinnen eher entlarven bei solchen Podiumsdiskussionen und dass man genau das Gegenteil erreicht von dem, was Jennifer gerade gesagt hat, dass man eben nicht dazu beiträgt, dass jetzt solches rechtsextreme Gedankengut sich durch solche Podiumsdiskussionen noch festsetzt und die dann später in der Wahlkabine die Entscheidung treffen, so eine Partei zu wählen.
Also, natürlich, ich habe da nochmal einen etwas anderen Punkt angestoßen mit der Stadt, aber ich denke, auch jetzt mal vom Stadtgedanken weg, verlieren wir etwas an Empathie, einfach durch die Art, wie wir mit Informationen in Berührung kommen. Aber wie ich auch schon vorhin erwähnt hatte, das hat einfach was mit dem, hat auch, glaube ich, was mit dem Standort zu tun. Denn ich glaube, solche Diskussionen laufen jetzt auch mal in anderen Bundesländern ganz anders ab als in Berlin. Und ich denke auch bezirksweise läuft es ganz anders ab. Aber größtenteils sehe ich und sehen wir da einfach die Gefahr. Letztendlich haben wir auch einfach ein großes Problem damit, dass die AfD eingeladen werden muss. Wir hätten vielleicht weniger ein Problem damit, wenn einfach es der Schule freigestellt wäre, ob sie die AfD jetzt einladen müssen. So, weil allein dadurch weniger ein Druckgefühl entsteht. Und es gibt andere Wege, sich damit auseinanderzusetzen. Und das habe ich auch schon vorhin erwähnt. Ich könnte auch noch tausend weitere Beispiele nennen. Wie man sich noch mit der AfD auseinandersetzen kann, ohne dass es wie ein langweiliger Lehrervortrag wirkt. Man kann das auch spannender gestalten, auch für Jugendliche attraktiver. Jedoch denke ich, wie gesagt, sollte man ihnen einfach weiterhin keine Bühne bieten. Denn das wird einfach nur ausgenutzt. Denn auch wenn es vielleicht erstmal so wirkt, als würden sie auf der Bühne entlarvt werden, sind Jugendliche nun mal meistens in ihrer Meinung noch nicht so arg gefestigt. Denn da sitzen in dem Publikum meistens ja nicht 16, 17, 18, 19-Jährige, sondern vielleicht auch manchmal 13-Jährige oder 14-Jährige, die dann halt einfach noch nicht so fest in ihrer Meinung sind und durch solche Argumente einfach relativ leicht mitgenommen werden.
Okay, ich würde vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs mal nochmal die Frage an euch beide. Vielleicht so als Gedankenspin, wo gerade beim Thema Empathie und Stadt waren. Das mal so ein bisschen auf die Schule zu beziehen. Wie kann Schule empathischer werden, menschlicher werden?
Das setzt ja voraus, dass sie da noch Luft nach oben hat, Entwicklungspotenzial, menschlicher zu werden. Das müsste jetzt schon mal genauer definiert werden.
Okay.
Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall Sachen, wie man das einfach ein bisschen empathischer gestalten kann. Auf jeden Fall Gemeinschaftsprojekte, allein das, also zum Beispiel, ich habe ja ein paar Schulen in meinem Leben jetzt besucht, gemeinsame Projekte wie zusammen einen Garten bauen, irgendwas. Aber ganz oft durch diesen auch extremen Leistungsdruck entwickeln einfach SchülerInnen ein Gefühl von Entfremdlichkeit den anderen Schülern gegenüber. Einfach, weil sie auch dadurch einfach denken, dass der andere einfach nicht mehr mein Freund, sondern mein Feind ist. Denn der kriegt ja die guten Noten und ich nicht. Oder der ist beliebter bei den LehrerInnen und ich nicht. Ich denke, es gibt wirklich Arten, wie man SchülerInnen besser aneinander bringen kann. Mehr Klassenfahrten, mehr Gemeinschaftsprojekte. Und da Da gibt es auf jeden Fall noch Ausbaubedarf. So.
Okay. Ich würde mal, Robert, du hast die Frage gerade so ein bisschen an mich zurückgegeben eigentlich. Ich formuliere es noch mal ein bisschen anders und vielleicht so ein bisschen auf Lehrerperspektive hin. Ich habe in den letzten Jahren, seit ich Vater von Schulkindern bin und Elternvertreter, habe ich echt eine Menge tolle Lehrkräfte kennengelernt, die ich selbst, glaube ich, gerne in meiner Schulzeit als Lehrkräfte auch gehabt hätte. Und die sich wirklich eine Menge Mühe geben, ihren Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Aber extrem viele von diesen Lehrkräften sagen auch, eigentlich habe ich gar nicht die notwendige Zeit oder die notwendigen Kapazitäten, mich so um meine Schülerinnen und Schüler kümmern zu können, wie ich es gerne würde. Ich würde da gerne noch mehr reinstecken oder mehr am Kind oder mehr am Schülerin oder mehr am Schüler, mehr an der Schülerin sein. Siehst du das auch so?
Also die Diskussion, die geht ja jetzt sehr auf die
Genau,
Lehrerpersönlichkeit,
genau. Du bist ja Lehrer,
unabhängig.
deswegen frage ich jetzt sozusagen aus der
Ja,
Perspektive.
also ich glaube, dass es gibt so ein paar Grundprinzipien für eine gute Lehrkraft und dazu gehört aus meiner Sicht nicht nur die Empathie, sondern vor allem auch die Transparenz und auch wenn das ein hehrer Anspruch ist, die Gerechtigkeit. Transparenz, das meine ich darin, dass man also das macht, was man auch ankündigt, dass man Transparenz auch herstellt im Hinblick auf das, was man im Unterricht macht. Wie sind die Leistungsanforderungen, dass es gar nicht erst dazu kommt, was gerade beschrieben worden ist, der ist der Lieblingsschüler von dem und so weiter. Und das Zweite ist, dass diese Gerechtigkeit, dass man eben auch sehr wohl im Blick hat, also das ist auch unsere Verantwortung als Lehrkraft, wirklich auch jeden im Blick zu behalten. Dass das schwierig ist, im Alltag umzusetzen, ist mir vollkommen klar. Also das, ich kämpfe eigentlich jeden Tag aufs Neue dafür, es irgendwie allen gerecht zu machen. Und aber wenn man das, also wenn man dieses Gefühl vermittelt, also ich bin hier gerecht, habe zumindest den Anspruch, ich habe eine Transparenz, ich zeige Empathie. Also wir haben ja inzwischen auch hier in Lichtenberg so viele Probleme, also familiäre Probleme, Probleme, auf die du gar nicht kommst, dass darauf eingegangen wird. Wenn du das alles berücksichtigst, dann hast du auch eine Lehrer-Schüler-Verhältnis auf Augenhöhe, die eine entspannte Lernatmosphäre produziert, in der dann auch möglich ist, dass man gute und sehr gute Leistungen erzielt und den Schülerinnen und Schülern wirklich das Gefühl gibt, sie lernen hier was. Ja, und es geht jetzt nicht darum, jetzt hier für eine Note oder für den Lehrer oder für was auch immer lernen oder ich muss jetzt besser sein als der andere, sondern dass man auch untereinander sich hilft, sich beisteht. Also darin sehe ich die Aufgabe einer Lehrkraft. Und ich weiß sehr wohl, wie schwierig das ist, das im Alltag auch umzusetzen.
Gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was man Lehrkräften anbieten könnte, damit sie dazu besser kommen?
Es gab vor Jahren schon mal den Vorschlag, dass man so die soziale und kommunikative Kompetenz von Lehrkräften prüft, bevor man sie überhaupt zum Lehramtsstudium zulässt. Das finde ich durchaus einen sinnvollen Vorschlag. Es gibt einige Länder in Europa, die das machen, also dass eine Voraussetzung ist, überhaupt das Lehramtsstudium aufzunehmen, weil ich inzwischen der Auffassung bin, dass meine vielen Fachkenntnisse, ja, oder die, oder was du vor ganz am Anfang gesagt, die didaktischen und methodischen Kenntnisse, dass die mir alle nichts nutzen, wenn das andere nicht da ist. Also wenn nicht die Empathie da ist, vor allem übrigens auch die Motivation. Also wenn ich das nicht schaffe, meine Schülerinnen und Schüler für den Geschichtsunterricht zu motivieren, dann bin ich da irgendwie falsch am Platze. Also das ist mir inzwischen wichtiger als mein fachlicher und didaktischer Vorsprung, den ich ja sowieso habe, ja, automatisch.
Okay. Vielen Dank. Das war jetzt, ist für mich eine merkwürdige Situation, so aus diesem Gespräch rauszugehen, weil ich sonst in meinen Gesprächen immer gucke, findet man am Ende zu einem gemeinsamen Punkt? Oder hat man jetzt irgendwie sozusagen über ein Themengebiet ganz viel erfahren? Das war jetzt eine Diskussion und ich bin mir nicht sicher, sind wir zusammengekommen inhaltlich? Das war jetzt eher ein Austausch von Argumenten, ne?
Ich denke, wir haben ja schon irgendwie ähnliche Ansichten in manchen Themen, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man nicht immer auf den Konsens kommen kann. Einfach weil es komplett verschiedene Ansichten und Umgangsweisen mit Themen sind. Ich denke, das ist vom Mensch her ganz unterschiedlich. Das heißt, ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir gar nicht auf einen Konsens gekommen sind.
Okay.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also da haben wir, glaube ich, keine Einigung. Aber was jetzt zum Beispiel Fragen des Programms und der vielen Aussagen der AfD sind, da sind wir uns ja einig. Also das ist die Frage nur, wie geht man damit um? Ja, genau, das ist die Frage, wie geht man damit am besten um? Und da gibt es eben die Auffassung der Schülervertreterung, also der ich jetzt nicht zustimme, aber sie ist durchaus nachvollziehbar.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal so stehen an der Stelle, oder?
Ja.
Alles klar. Ich danke euch. Danke für das Gespräch und für den Austausch. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Wiedereinschalten und gerne bis zum nächsten Mal. Wenn Sie mögen, haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.